Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Als Karl von Drais 1817 mit seinem hölzernen Laufrad erstmals durch Mannheim rollte, ahnte niemand, dass er einst zum Erfinder des Urfahrrads avancieren würde. Damals die Sensation. Ein Mensch bewegt sich mit dreifacher Gehgeschwindigkeit auf einem Gestell mit nur zwei Rädern. Und vor allem, er kippt dabei nicht um. Da hatten es die Hochradler gut 50 Jahre später etwas schwerer. Ein kleines Hindernis auf ihrem Weg und sie flogen aus luftiger Höhe über den Lenker. Den Durchbruch brachte erst das Sicherheitsniederrad mit Luftbereifung, Kettenantrieb und rautenförmigem Rahmen. Genau wie beim klassischen Herrenrad von heute. So viel hat sich in 130 Jahren eigentlich gar nicht verändert. Oder doch? Von der Laufmaschine zum urbanen E-Bike. Die Geschichte des Fahrrads. Ein Nachspiel von Matthias Baxmann.
Okay, wo sind wir hier?
Das ist eine Aktion vom ADFC, vom Sicherheitscheck. Den machen wir jedes Jahr bei der Velomesse.
Dem Berliner Fahrradfestival. Einer Messe nicht nur für Zweiräder. Zunächst will ich mein altes Rad hier beim ADFC durchchecken lassen. Techniker Bernd legt die Stirn in Falten.
Der Reifen ist falsch rum aufgezogen.
Was kann da passieren?
Eigentlich nichts, was relevant ist. Zumindest habe ich noch kein Rückwärtsfahren sehen, nur weil der Reifen falsch rum aufgezogen war.
Mein Rad hat Geschichte. Ein klassisches Damenrad aus den 50ern mit Torpedo-Dreigangnabe und Stahlfelgen.
Hat eine leichte 8. Frage ist, ob man dies noch zentrieren kann, weil die Nippel in den Speichen festgerostet zu sein scheinen.
Mit dieser Patina sind auch Rahmen und Lenker überzogen, nicht nur Nippel und Speichen. Das Rad war ein Geschenk, von mir gerettet vor der Verschrottung.
Der V-Bau ist hier angeschrägt, kann sein, dass er nach vorne wegklappt bei einer Vollbremsung.
Aber die bringt meine Latschenbremse sowieso nicht. Außerdem funktioniert der Rücktritt erst nach einer halben Pedalumdrehung.
Der Dynamo ist auch kaputt. Die Frage ist wirklich, hier kommt noch Licht an. Ich glaube es ja kaum. Das ist wirklich ein altes Schätzchen, was wir mitgebracht haben.
Sag ich doch. Wie viel müsste ich denn da so reinstecken?
Also 300, 400 Euro.
Darüber muss ich dann erst mal nachdenken. Ich beschäftige mich einstweilen mit dem vorläufigen Ende der Fahrradgeschichte und werde somit das Pferd vom Schwanz her aufzäumen, beziehungsweise den Drahtesel. Ich sehe mich auf der Velomesse um.
Mein Name ist Oliver Föhlgraf und ich vertrete hier die Firma Simplon auf der Velo Berlin.
Simplon stellt High-End-Elektrofahrräder her und ich bitte Föhlgraf, mir ihr derzeitiges Flaggschiff vorzustellen.
Also momentan bei uns die höchste Nachfrage liegt jetzt hier bei diesem Pinionrad. Bei diesem Rad finden wir die Schaltung und den Motor zentral.
Ein Getriebe ist zusammen mit Motor im Tretlager untergebracht. Was kostet solch ein Fahrrad?
Wenn wir jetzt diesen neuesten Antrieb nehmen, das ist jetzt auch ein Carbon-Fahrrad, das ist auch nochmal eine Besonderheit. Damit ist das Rad einfach mal 5 Kilo leichter als vergleichbare Aluminiumfahrräder. Was ist noch eine Besonderheit?
Antrieb mit Riemen statt Kette.
Um den Preis ein bisschen, da müssen wir nicht gleich. Dieses Rad liegt ungefähr bei 7.999 Euro, fängt das an.
Inklusive elektronischer Steuerung des Tretwiderstandes.
Bei dieser Pinion zum Beispiel, da kann ich auch eine Trittfrequenz vorgeben. Und das entspricht immer einem bestimmten Tretwiderstand, sodass ich immer meine optimale Trittfrequenz habe, angepasst immer auf meine persönliche Leistungsfähigkeit.
Mit noch einer anderen Schaltung der Simplon-Räder ist sogar ein Ampelstart möglich.
Dass man zum Beispiel so einen Startgang einstellt, wenn ich an die Kreuzung dran fahre, dass das Rad automatisch runterschaltet. Sobald ich an die Kreuzung fahre, macht er das ganz alleine.
Dies scheint also der vorläufige Höhepunkt in Sachen Antriebstechnik. Ein weiteres Highlight der Fahrradinnovation sehe ich beim nächsten Messestand. Das Quegelrad ist so groß wie ein Handgepäckstück, das in eine Flugzeugablage passt. Zusammengefaltet zumindest.
Quegel ist das kompakteste faltbare Fahrrad der Welt.
Sein ausgeklügelter Faltmechanismus lässt kein Schräubchen hervorstehen. Und man kann die kompakten 10 Kilo wie einen Trolley auf kleinen Rädern einfach hinter sich herziehen.
Dadurch, dass wir aufrecht fahren, das kann ich eben auch nochmal zeigen.
Mit 2-3 Handgriffen ist das Quegel in Sekunden aufgeklappt und fahrbereit.
So, dann ist es ausgeklappt und weil ich im Stehen fahre, habe ich hier viel mehr Druck auf dem Pedal. Und durch diesen Druck und die Übersetzung bin ich einfach damit locker und schnell unterwegs.
Auf Wunsch mit einer 6-Gang-Schaltung über ein integriertes Getriebe im Tretlager. Man hat 3 Tage Zeit zum Ausprobieren, dann kann man es bei Bedarf zurückgeben.
Es passt unter die Sitze in der Bahn, in die Gepäckablagen, in die Schließfächer und man ist völlig flexibel in der Welt unterwegs.
Für eine Radreise würde ich allerdings ein anderes Gerät favorisieren.
Mein Name ist Carsten, ich bin von der Firma APW Velotechnik. Und wir produzieren unterschiedliche Liegeräder.
2 und vor allem 3-räderige Gefährte.
Wenn ich 2 Räder hinten habe, wie bei dem Rad zum Beispiel, habe ich den Vorteil, ich habe einen sehr kleinen Wendekreis. Bei den Rädern mit den 2 Rädern vorne haben eine sehr gute Bremsperformance. Und ich kann auch ganz genau sehen, dass ich durch jede Lücke durchkomme, denn ich sehe einfach, wie breit das Rad ist.
Es gibt kein spezielles Radmodell. Der Kunde sucht sich die Komponenten nach dem Baukastenprinzip selbst aus.
Beginnt ab ungefähr 3.500 Euro. Und ich sag mal, so ein S-Pedelec liegen wir dann aber schon im Bereich von 12.000 Euro.
Mit Elektroantrieb, der das Rad auf Knopfdruck ohne Mittreten bereits auf 4 km/h anschiebt.
Was eben kein Pedelec mehr ist, sondern schon ein Kleinkraftrad, mit dem ich bis zu 45 km/h fahren kann, das unterstützt. Sowas wird zum Beispiel sehr gerne als Pendlerrad benutzt.
Man kann auch eine Probefahrt machen?
Man kann die auch testen hier, ja.
Ohne Elektromotor rolle ich mit dem 3-rädrigen Liegerad über den Testparcours. Die Hände halten keinen Lenker, sondern 2 Hebel, Bremsen und Schaltung griffbereit. Wirklich ein Genuss, derart bequem zu liegen und sich dabei durch die Gegend zu kutschieren oder einfach entspannt stehen zu bleiben, ohne umzukippen. Selbst wenn man nie eine Radreise vorhatte. Dieses Liegerad lädt förmlich dazu ein, damit tagelang durch Berg und Tal zu gleiten.
So, ein Traum wird wahr. Es ist fantastisch.
So viel zu neuesten Entwicklungen und Trends. Doch wie hat nun alles begonnen? Die Fortbewegung auf nur 2 Rädern.
Der Freiherr Karl von Drais, welcher nach glaubwürdigen Zeugnissen den 12. Juni 1817 mit der neuesten Gattung der von ihm erfundenen Fahrmaschine ohne Pferd von Mannheim bis zum Relaishaus und wieder zurück, also 4 Poststunden Wegs in einer Stunde Zeit gefahren ist, hat hier mehrere Kunstliebhaber von der großen Schnelligkeit dieser interessanten Fahrmaschine überzeugt. Die Hauptidee der Erfindung besteht in dem einfachen Gedanken, einen Sitz zwischen 2 Rädern mit den Füßen auf dem Boden fortzustoßen.
Aus der noch so bezeichneten Fahrmaschine eines Mannheimer Korrespondenten wird schnell das Laufrad oder kurz die Draisine.
Das ist jetzt hier im Grunde vom Stellmacher und vom Schmied. Sieht nur aus wie beim Kutschenbau, also ein Balken mit 2 Rädern drunter und ein Lenker, viel mehr war da nicht dran. Holzspeichen, Holzfelgen, eisenbereift. Darum wurden die eben auch als Knochenschütter bezeichnet, weil auf den damaligen Kopfsteinpflasterstraßen mit einer Eisenbereifung wurde man natürlich ordentlich durchgerüttelt.
Uli Feig dreht das in Messinghülsen gelagerte Hinterrad eines solchen Gefährts. In seinem Berliner Fahrradmuseum stehen Räder aller Epochen.
Das Ganze zieht sich dann durch über Jahrhundertwende, ja, bis zum Bonanza-Rad aus den 70er Jahren. Kann ich hier so ziemlich alles zeigen.
Die Draisine gleicht vom Prinzip her heutigen Laufrädern für Kinder. Nur, dass die Unterarme des Fahrers damals vor dem Lenker auf einem gepolsterten Brett liegen, um besser die Balance halten zu können. Die Draisische Konstruktion hat sogar eine Lenkstabilisierung durch den Nachlauf des Vorderrads. Ähnlich wie bei den Rollen eines Supermarkteinkaufswagens. Das Bahnbrechende aber ist die Idee der ausbalancierten Fortbewegung auf nur 2 Rädern.
Wenn man aber nachher in dem Schuss ist und die Balance zu verlieren droht, kann man sich helfen, indem man ein bisschen gegen die Richtung hinleitet, auf welche der Schwerpunkt des Ganzen sich neigt.
Damit beschreibt Drais genau das Wirkungsprinzip, welches jeder Radler mit minimalen Lenkbewegungen ganz intuitiv ausführt, um nicht umzukippen. Im Januar 1818 erhält er für Erfindung und Bau ein großherzogliches Privileg, ähnlich dem heutigen Patent. Außerdem muss in Baden jede Draisine eine Lizenzmarke auf der Lenkstange haben, andernfalls droht die Beschlagnahmung. Aber eben nur in Baden. Durch Schaufahrten zu europäischen Großstädten und durch Kupferstiche verbreitet sich die Begeisterung für seine Erfindung wie ein Lauffeuer um die Welt. In ganz Europa und sogar New York baut man die Draisische Laufmaschine als Raubkopie nach, denn ein internationales Patentrecht gibt es noch nicht. Ein Londoner Kutschenbauer etwa produziert über 300 Laufräder in Kopie, aber ohne die Dreis'sche Schleifbremse, weil diese auf den ihm vorliegenden Abbildungen verdeckt war. Mit verheerenden Folgen, wie es der britische Zeitgenosse Thomas Davis beschreibt.
Wenn der Fahrer bergab eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hatte, wurde es äußerst schwierig, die Maschine nach rechts oder links zu lenken oder auch nur die Erde mit einem Fuß zu berühren, ohne sogleich zu stürzen. Und diese Schwierigkeit, die Maschine bei voller Geschwindigkeit zu kontrollieren oder anzuhalten, zog viele Unfälle nach sich.
Mit bis zu tödlichen Verletzungen. Doch nicht die technischen Mängel werden der Laufmaschine zum Verhängnis. Die Radler, wenn man sie denn schon so nennen darf, verscherzen es sich mit den Fußgängern. Gefahren wird auf den mit Holzbohlen ausgelegten Bürgersteigen, denn die Straßen sind in der Regel zu verdreckt und matschig.
Wenn die Velozipede rasant auf den Bürgersteigen fuhren, kamen ihnen Kinder in den Weg, ängstliche Pferde scheuten. Hastige Velozipedreiter fuhren dicke Personen und alte Frauen um. Und so vereinigten sich die Polizisten und Nachtwächter, unterstützt durch die königlichen Minister, zur Niederschlagung der Laufmaschinen.
Deshalb fordert der englische Erfinder Louis Gompertz bereits 1821 eine eigene Fahrradspur.
3 oder 4 Fuß von dem Fahrwege zu ihrem ausschließlichen Gebrauch angewiesen und diese für stets in gutem Zustand erhalten bekommen sollen.
Nach nur 3 Jahren seit der Jungfernfahrt reichen die Laufradfahrverbote von London bis Mannheim, von Philadelphia bis Kalkutta. Die Begeisterung sinkt und damit die Nachfrage und sein Gebrauch. So ruht die Weiterentwicklung etwa 40 Jahre, um dann aber aufbauend auf der Dreis'schen Erfindung umso rasanter voranzuschreiten.
Das waren dann die sogenannten Tretkurbelräder oder Velozipede. Die sind im Grunde wie ein Laufrad vom Karl Dreis, aber mit Pedalen schon am Vorderrad. Die sind aus der Zeit um 1869-70. Im Grunde wie ein Laufrad vom Karl Dreis, aber mit Pedalen schon am Vorderrad, dass man also nicht sich vom Boden abstoßen musste, sondern schon richtig rund treten konnte. Und das war so das erste richtige Fahrrad in dem Sinn, wenn man von der Laufmaschine dann mal absieht. 1867 auf der Weltausstellung in Paris hat Michaud so etwas vorgestellt. Und das hat derartig eingeschlagen. Die sind dann also weltweit richtig schon in einem industriellen Maßstab gefertigt worden. Allerdings eben nur so 3-4 Jahre lang. Die waren so bis 1870, 71 aktuell und sind dann vom Hochrad abgelöst worden, was ab 1870 patentiert wurde.
Doch vorläufig fährt man auf den Michelinen des Franzosen Pierre Michaud. Das Vorderrad mit Holzspeichen hat einen Durchmesser von etwa 1 Meter. Das Hinterrad ist etwas kleiner. Der Sattel auf einer Blattfeder fängt die größten Erschütterungen durch die Eisenbereifung ab. London, New York und Paris werden vom Fahrradfieber gepackt. Am 7. November 1869 findet das erste Radrennen von Stadt zu Stadt, von Paris nach Rouen, in der Geschichte des Radsports statt und gilt als seine Geburtsstunde.
Welche angenehme Aktivität kann man verlangen, als zum Vergnügen oder zum Reisen zu fahren, im Sitzen mit den Füßen vom Boden abgehoben, wie auf einem Pferd zu reiten mit den Händen oben und dem Körper aufrecht. Wir reisen damit schneller als zu Pferde und kommen damit schneller an als mit der Eisenbahn.
Preist Pierre Michaud in einer Werbebroschüre sein Tretkurbelrad an. Doch ab etwa 1870 sind die Tage des Velozipedes gezählt. Und es beginnt die Zeit der Dinosaurier in der Fahrradgeschichte. Das Vorderrad wird immer größer, um den Abrollvorgang je Pedalumdrehung zu maximieren. Die Hochräder sind aus Metall, haben Vollgummireifen und vor allem Drahtspeichen, die Raddurchmesser von bis zu 1,50 Meter überhaupt erst ermöglichen.
Beim Hochrad war immer eine Pedalumdrehung, eine Radumdrehung. So, je größer ich das Rad mache, umso mehr Meter lege ich natürlich mit einer Pedalumdrehung zurück. Und das war der Grund, warum es dann eben zum Hochrad kam, weil die Leute wollten schneller fahren. Die Entwicklung kam, wie fast alles, aus England. Aus diesem Grunde sind heute auch noch weltweit fast alle Gewinde am Fahrrad Zollgewinde. Das Hochrad ist bei Starley 1870 patentiert worden.
James Starley, ein Nähmaschinenkonstrukteur. Denn die neuen Metallfahrräder werden nicht mehr von Wagnern und Kutschenbauern hergestellt, sondern von Feinmechanikern und Büchsenmachern.
Beim Hochrad musste man von vornherein den richtigen Raddurchmesser kaufen, aufgrund der Schrittlänge. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, da noch einen Sattel oder einen Lenker in der Höhe zu verstellen, sondern es musste von vornherein passend sein. Und dann bist du natürlich hier vom Schwerpunkt her, du sitzt also fast über der Achse von dem großen Vorderrad. Wenn man also ein langer Mensch ist, so wie ich mit 1,90 Meter, da ist dein Kopf in 2,80 Meter Höhe irgendwie. Und jetzt nochmal ein größerer Stein oder eine Wurzel im Weg war, dann sind die Leute eben vorne rüber geknallt.
Die Folgen kann man sich vorstellen. Doch nicht nur Wurzeln sind im Weg. Spätestens am Stadtrand muss man mit allem rechnen. Katzen, Hühner, Ziegen, freilaufende Schweine.
Am Hochrad gab es schon Vorrichtungen, um sich bemerkbar zu machen, dass du dich gegen Viehzeug erwehren konntest. Oh. Ihr habt dann Hundepeitschen oder Hundebomben, wenn die dann früher durchs Dorf gefahren sind. Die sind dann natürlich hinterher, haben versucht, den dann in den Waden zu beißen. Überdimensionale Knallerbsen, die man dann schmeißen konnte, um Viehzeug zu vertreiben.
Ich sehe nicht ein, warum ein Fahrrad nicht eine ebenso gute Gesellschaft sein kann wie die meisten Ehemänner nach 2 Jahren. Ruhig gleitet man dahin, geschmeidig und schnell. Erheiterung und Nervenstärke mischen sich mit der Würze der Gefahr und der Aussicht auf Abenteuer. Ein weiterer großer Vorzug des Rades ist die Tatsache, dass man es immer loswerden kann, wenn man nur will. Es läuft einem weder nach, noch will es ständig in den unmöglichsten Augenblicken betreut werden. Wenn es alt wird, kann man es versetzen und ein neues nehmen.
So die zeitgenössische Kolumnistin Anne Strong in einer Tageszeitung.
Es gab mutige Frauen, die nachweislich sich getraut haben, Hosen anzuziehen. Luderhosen eben, die so ein bisschen wie ein Rock aussahen, aber eben geteilt waren, dass man überhaupt nur auf ein Rad aufsteigen konnte. Und man kann also behaupten, dass das Hochrad oder überhaupt das Fahrrad einen kleinen Beitrag zur Emanzipation der Frau beigetragen hat.
Doch die ist noch weit entfernt. Männer wie der Stadtschreiber zu Krähwinkel wittern bereits die Gefahren für ihr Eheleben.
Wem der Himmel ein Weib nach der jetzigen Mode beschert hat, das meine geschillert auch etwas danach, welche Gelegenheit bietet sich, mit dem verdammten Rad dem Hause und der Pflicht zu entschlüpfen? Nun wahrlich, wenn man künftig seine Hausehre rufen wird, so wird es heißen, sie ist auf ein paar Stunden in die Residenz. Und was kann in ein paar Stunden da geschehen gegen die Sittlichkeit? Daran darf ich gar nicht denken.
Mit dem Kangaroo des Franzosen Rousseau aus Marseille kommt erstmals ein Hochrad mit Kettentrieb und Übersetzung von 1:2 auf den Markt. Mit einer Pedalumdrehung kann damit eine größere Wegstrecke zurückgelegt werden, womit das angetriebene Vorderrad wieder kleiner werden kann. Durch Kette und Übersetzung kann man nun aber ebenso gut das Hinterrad antreiben und somit vor allem das Lenken vom Pedalantrieb am Vorderrad entkoppeln.
So die ersten mit Kettentrieb aufs Hinterrad waren so Ende der 1870er Jahre, die Zeit so 1887. Da hat sich dann eben in England die Rover-Modelle mit Kettentrieb dann so langsam etabliert und durchgesetzt und dann eben ab 1890, 91 das Hochrad langsam verdrängt und dann eben die Luftbereifung von Herrn Dunlop, die das Ganze deutlich komfortabler gemacht hat natürlich.
Bei diesen Sicherheitsniederrädern sind die Räder gleich groß und mit dem ebenfalls um diese Zeit aufkommenden Diamantrahmen existiert um 1890 bereits die stabilste Fahrradkonstruktion, nach der bis heute klassische Herrenräder gebaut werden.
Also hier sieht man jetzt sämtliche Beleuchtungsarten, die am Fahrrad vorgekommen sind. Die Kerzenbeleuchtung, ganz normal eine Haushaltskerze, die unten drin ist, von einer Feder mal hochgedrückt wird, damit der Docht immer unten in der Mitte des Reflektors abbrennt. Oder Öllaternen, also sprich Petroleum, kleiner Petroleumtank unten und dann ein ganz normaler Docht eben, den man dann hochdrehen konnte. Und dann so ab Ende der 1890er Jahre, Jahrhundertwende, dann die Carbidbeleuchtung. Und das war zur damaligen Zeit so die hellste Beleuchtung, die es eigentlich gab. Und dann so die 90er Jahre war so die innovativste Zeit eigentlich beim Fahrrad. Da haben sich dann die Hersteller reihenweise mit irgendwelchen neuen Erfindungen überschlagen. Da ist also monatlich irgendwas Neues auf den Markt gekommen.
Die Fahrradklinge, die Kettenschaltung, die Hufeisenfelgenbremse, der Baudenzug, die Tangentialspeichen, die Nabenschaltung, die Freilaufnabe.
Freilauf à la Duroc!
Du hast mit deiner Erfindung die Familie gerettet.
Hey, Sportsfreunde, seht doch mal her. Meine Beine haben Pause. Und trotzdem geht die Reise weiter. Ja. Als Patent angemeldet. Nummer 2627. Das bringt die Wiesen.
Diese Erfindung wird Geschichte machen, Monsieur. Ich prophezei Ihnen Reichtum und Ehre.
Hey, du bist der Größte.
Im Film Schussfahrt nach Sanremo gewinnt der Franzose Jules Duroc um 1900 durch seine Erfindung der Freilaufnabe ein Straßenrennen. Vorgeblich.
Ein schöner Film auf jeden Fall, ein Klassiker, der es wirklich letztendlich erfunden hat. Es ist nicht unbedingt alles nachweisbar.
Doch, der Freilauf ist ein Patent des Amerikaners Morrow. Freilauf ist unter Radlern zunächst umstritten, weil man im Gegensatz dazu mit einer starren Hinterradnabe ja auch gut bremsen kann. Der Streit wird jedoch ab 1900 durch die spektakuläre Markteinführung der Torpedo-Freilaufnabe mit integrierter Rücktrittbremse von der deutschen Firma Fichtel und Sachs beendet.
Das war auch einer der ersten im Fahrradbereich groß angelegten Werbekampagnen. Er hat nämlich in Fachzeitschriften und Zeitungen Werbeanzeigen geschaltet, der Torpedo kommt und keiner wusste, was ist und wurde gerätselt und so. Und er hat dann in alten Gegenden bei richtig Versuche gemacht dort nach dem Motto Bremsen bis zur Weißglut.
Auch in meinem 50er-Jahre-Fahrrad ist solch eine Narbe verbaut, wenn auch die Bremse etwas schwächelt.
Und hat das Ganze dann weiterentwickelt.
Wie in meiner Torpedonarbe. Mit nicht nur Rücktritt, sondern auch Dreigangschaltung.
Und man kann dann sagen, so ab 1900, eigentlich haben wir das Fahrrad, wie wir es heute kennen.
Vielleicht nicht ganz, wie ich auf der Berliner Velomesse erfahren konnte. Doch zumindest mein derzeitiger Drahtesel ist den Abbildungen von Rädern aus der Zeit um 1900 überhaupt nicht unähnlich. Und um weiter damit fahren zu können, sehe ich mich nach dem nächstgelegenen Fahrradgeschäft um.
Ich bin Robert Stolberg und wir sind hier im Fahrradkonsum.
Verkauf und Reparatur. Ich bitte Robert, mein Rad nach der Checkliste des ADFC mal durchzusehen.
Ich sag mal, in Anbetracht von diesem Alter von dem Fahrrad ist das, was ich jetzt hier gerade sehe, völlig okay.
Da bin ich erstmal beruhigt. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail.
Wenn wir jetzt hier anfangen, die Kette zu tauschen, das ist halt immer so ein Rattenschwanz. Dann müssen wir halt Ritzel noch mit tauschen, eventuell die Kurbelgarnitur noch mit tauschen, weil die neue Kette auf den Ritzeln einfach nicht mehr sauber läuft. Also ich würde davon abraten.
Und das Tretlager?
Also ist ein gleichmäßiges Lagerspiel drin. Aber genau, könnte man machen, muss man jetzt aber auch nicht zwangsläufig machen.
Ich gehe mit ihm alle beanstandeten Schwachstellen durch. Eigentlich muss ich nur Lenker und Sattel bis zur Markierung runtersetzen und die Vorderbremse einstellen. Natürlich das Rücklicht reparieren. Aber das kann ich alles selbst. Es sei eben ein Kneipenfahrrad.
Kneipenfahrrad heißt ein Fahrrad, was schön rostig ist, was aussieht, als wenn man es eigentlich irgendwo auf der Straße gefunden hätte, was aber trotzdem zuverlässig und schön fährt.
Also zuverlässig in die nächste Kneipe. Doch danach lasse ich es dann lieber erstmal stehen.